Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich kriege direkt Gänsehaut.
Ja,
so.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen an Per Günther nach Hamburg. Es ist der 5. November. Die Euroleague ist unterwegs. Ihr hört die nicht die sanften Klänge der Stimme von Benny Zander, denn der ist, glaube ich, im Urlaub unterwegs. Er ist, glaube ich, auf Reisen. Dementsprechend bin ich heute wieder da. Letzte Woche, Per, haben wir eine brutale Reise durch den frühen Zustand der Euroleague gemacht. Das war ein wilder Ritt am Anschlag. Heute ist ganz entspannte Folge. Heute machen wir einfach so eine ganz entspannte, wir schauen überall mal so ein bisschen hin Folge, würde ich sagen. Oder hast du was dir auf der Zunge brennt?
Ich habe auf jeden Fall was. Ich möchte es noch brutaler machen. Dadurch, dass du mit einem Quiz gestartet bist letzte Woche, würde ich später auch noch ein kleines Quiz meinerseits einbauen. Mm. In der Hoffnung, dich natürlich brutal bloßzustellen.
Die große Revanche. Das heben wir uns aber auf für später.
Tu ich das korrekt? Ja, ich weiß gar nicht, warum du so entspannt bist. Es ist der krasseste Euroleague-Spieltag der Saison. Einfach. So, jetzt muss man wach sein. Ja? Jetzt geht's um alles. Also, du tust jetzt so, als wäre man so. Es geht einfach los heute schon. Für viele Pappnasen, die den Podcast immer nur so 5 Tage später hören. Die werden überrascht sein, aber heute wäre tatsächlich Roter Stern gegen Panna zu Hause. So, das ist schon mal Pflichtprogramm. Dann hast du Paris-Bayern und dann hast du, was du willst, Olympiakos gegen Partizan und den Klassiko noch hinten raus, als am 7. November noch Barca gegen Real. Die taumelnden, kriselnden spanischen Riesen. Also jetzt ist nicht die Zeit, hier irgendwo so entspannt durch die Gegend zu schauen, sondern jetzt zählt's langsam.
Okay, sorry. Ich bin offenbar nicht mit der richtigen Energie reingekommen. Also, der Monsterspieltag schlechthin in der Euroleague. Wir haben ja außerdem noch das zumindest tabellarische Spitzenspiel Žalgiris Kaunas gegen Valencia und Olympiakos gegen Partizan. Partizan, lass uns doch mal, wir fliegen wild über alles, bevor wir zu diesen ganzen Superspielen, den Spitzenspielen, den Megaspielen, den Phantasmo-Spielen kommen. Mhm. Partizan Belgrad, lass uns doch da mal kurz reinschauen und wenn man auf die Standings guckt, dann muss man die schon relativ weit hinten suchen. 3-5 zu Beginn, wir haben irgendwie eine niemals endende On-Off-Beziehung mit Partizan Belgrad, habe ich das Gefühl. Es ist immer vor der Saison, Blick auf den Kader, oh, so interessant, so viel Länge, so viel. Dann sehr schwach, sehr enttäuschend und gegen Saisonende kommt dann doch nochmal was. Wir erleben im Prinzip wieder den exakt gleichen Verlauf oder ist es was anderes für dich?
Also es geht wieder in die Richtung, es geht natürlich auch wieder Richtung, man ringt mit sich selber, wie viel Jelko Obradovic-Kritik erlaubt ist und wie viel nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dieser Podcast und insbesondere ich selber, uns gefällt nichts mehr als auf alte Trainerlegenden, IE, Ettore Messina und Jelko Obradovic und wie sie alle heißen, drauf zu knüppeln, Sergio Scariolo. aber für mich ist jetzt einfach der Punkt, du hast wieder eine katastrophale Verteidigung und es ist nicht zusammen neu zusammengestellt, wie in Jahren zuvor. Und es liegt nicht daran, dass du keine individuellen klasse Verteidiger hast. Also, ja, okay, du hast jetzt natürlich, wir wussten vorher, Jabari Parker oder Ossetkowski, du musst halt irgendwie Wege finden, Matchups finden, um das reinzustreuen. Aber ja, es ist wieder der nächste schlechte Start und es reißt nicht ab. Und ich bin so oft verletzt worden, dass ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll.
Speziell der Blick natürlich auf Isaac Bonga aus deutscher Sicht immer ein interessanter, der wieder nicht diesen Schritt machen darf zu mehr offensiver Verantwortung. Jetzt ist die Frage, möchte man überhaupt massive offensive Last auf den Schultern von Isaac Bonga haben. Aber es hatte sich schon vor der Saison angefühlt wie so eine gewisse Zeitenwende auch in dem Anblick, den die europäische Basketballmasse hat von Isaac Bonga. Ne? Wir hatten dieses Voting, wer ist der beste Spieler außerhalb der NBA, der in der Euroleague spielt, wo Isaac Bonga ganz weit da vorne dabei war oder vielleicht sogar Erster wurde, ich weiß es nicht mehr genau. Wir hatten natürlich diese überragende Eurobasket, sondern jetzt guckt man und es ist wieder so, Isaac Bonga ist in ganz vielen Lineups die vierte Option in der Offensive, die fünfte Option in der Offensive. Natürlich immer noch individuell einer der besten Verteidiger der Liga. Hättest du dir denn erwartet, beziehungsweise wärst du überhaupt ratsam für dieses Partizan-Team, wenn Isaac Bonga, so wie wir ihn in der Vergangenheit zumindest ja in Experimenten schon mal erlebt haben, ne, als so Pick-and-Roll-Ballhändler, als Point Guard Bonga für kurze Zeit, fehlt dir da so ein bisschen die Vision, die Idee?
Nee, eigentlich nicht. Ich finde, wenn du dir die Zahlen anguckst, oder ich finde auch, wenn ich die Spiele angucke, ist es fast die perfekte Bonga-Rolle. Es ist 28 Minuten oder 27 Minuten jetzt, knapp 10 Punkte im Schnitt, hypereffizient aus dem Feld, also er schießt jetzt 63% Zweier, holt 2 Offensiv-Rebounds, holt einen Steal, hat irgendwie einen Assist dabei. Für mich das Einzige, was mich stört, ist, dass die die meisten Dreier, die diese Saison geschossen hat pro Spiel, sind 3. Also er schießt kaum 2 Dreier pro Spiel und er ist für mich mittlerweile ein Sniper. Das heißt, das ist weniger er, das ist gar nicht er, sondern es ist einfach, es ist offensichtlich, dass um ihn herum keine Infrastruktur ist, die dafür sorgt, dass er regelmäßig in der Ecke freisteht oder irgendwo freisteht und sich eine Mannschaft in der Closer-Situation dazwischen entscheiden muss, wen lasse ich frei. Und im Zweifel kriegt dann Bonga einen Meter und er schießt ihn drauf. Und das haben sie in der Zeit, bevor Khalid Jones verletzt ist oder die ganze Zeit, während Khalid Jones dabei ist, passiert das nicht. Das ist nicht Brown scored viel. Also sie haben einfach darum jetzt einige Scorer und deswegen bricht dieser Floor-Spacer Bonga so ein bisschen weg. Das Volumen würde ich gern hochschrauben, aber ansonsten ist das genau die Euroleague-Saison, die du dir von einem. Für mich ist das genau die Saison, das Paket, was er bringt, was im Idealfall für mich noch in der Rolle wäre für eine Mannschaft, die sich anschickt, die Euroleague zu gewinnen und nicht wieder mal enttäuschend Zwölfter zu werden.
Ja, es waren schon einige sehr bittere Niederlagen dabei. Zu Beginn gleich gegen Dubai, dann hat man zu Hause mit fast 20 verloren gegen Paris. Das ist alles noch weit weg von dem Partizan-Standard, den man vielleicht so gewohnt ist. Jetzt dann gegen Olympiakos Piräus, eben eins der Spiele in dieser Woche. Dann gehen wir doch rein in diese Spitzenspiele. Auch wenn es heute Abend bereits passiert. Roter Stern Belgrad, auferstanden von den Toten zu Beginn der Saison. Sie haben dieses Spiel verloren in München und danach musste reagiert werden. Es war über dieses ganze Spiel geschrieben. Es muss irgendeine Veränderung kommen. Die Veränderung kam. Wir haben Sascha Obradovic angesprochen, der Mann, der den Boden küsste in Belgrad und jetzt küssen sie ihm die Füße. 6-2 ist die Bilanz, mit der man jetzt dasteht in der Euroleague. Man hat die letzten 6 Spiele in Folge gewonnen, darunter unter anderem gegen Fenerbahce Istanbul, gegen Real Madrid, zuletzt auch gegen Maccabi. Diese Mannschaft ist jetzt schon wie weit über deinen Erwartungen und Frage 1a und Frage 1b, die Affe-mit-Hut-Theorie, dafür ist es jetzt schon zu lang, oder?
Dafür ist es jetzt offiziell zu lang. Ey, 6 Spiele in Folge gewinnst du nicht mit Affe und Hut. Mit Affe mit Hut, das ist was anderes. Also die greift dort nicht. Also sie sind für mich jetzt offiziell, wenn ich heute eine kleine Liste erstellen müsste, wo 4 Teams draufstehen, die ins Final Four kommen, stehen sie drauf. Wie weit haben sie meine Erwartungen übertroffen, als ich sie in München gesehen habe und jetzt stehen sie 6-2 und sind Tabellenführer, natürlich brutal. Ich hatte sie auch nicht. Ich dachte, sie würden in die Playoffs kommen vor der Saison. Dann aber, sobald Obradovic und ich das einmal gesehen habe, da dachte ich, okay, das wird ein verrückter Fit. Haben wir ja, glaube ich, auch schon besprochen. Aber wir sind jetzt schon zu tief drin, weil bevor wir jetzt über Personalien sprechen, kommt jetzt das große Quiz. Okay. Das Quiz heißt...
Oh, okay.
Spotte die Lüge.
Spotte die Lüge.
Okay, bist du bereit? Es geht einfach los.
Schauen wir mal.
Also es ist wie 5 so, wie so in so einem Kinderrätsel. Es sind quasi 5, ich sage 5 Sachen und du musst rausfinden, was nicht stimmt dabei. Okay, alles klar?
Kinderrätsel wäre exakt mein Schwierigkeitsgrad, ja.
Ja, die 5 effektivsten Spieler der Liga heißen, der Euroleague heißen, Sascha Vesenkov, Philipp Petrushev, Daniel Theiss, Jordan Nwora und Nadir Hifi.
Noir.
Noir.
Effizient in Bezug auf
PIR
oder
PIR, ja, PIR.
Ah, oh Gott.
Guck nicht, ich sehe in deinen Augen. Sehe in deinen Augen und ich sehe deine rechte Hand. Ich weiß nicht, ob du mit der linken Hand in der Lage bist, den Cursor zu bewegen. Effektivster Spieler, Sascha Vesenkov, Petrushev, Tyson, Wara oder Nadir Ify. Ist es offensichtlich, in welche Richtung ich dich
es ist, ich möchte? Vesenkov müsste dabei sein. Thais ist zumindest ja offensiv effizient, aber dieser PIR-Wert funktioniert ja immer über Produktionsstats. Das heißt, ich weiß nicht, ob er dann, aber müsste eigentlich da auch dabei sein. Jordan Wara, wer war es noch? Petrushev? Ich glaube, Jordan Wara ist die Oddman-Out am ehesten.
Ja, er ist nicht nur, was ist er? Jordan Wara ist natürlich dabei. Er ist eine Maschine. Er spielt eine Saison, wie noch nie ein Mensch eine Saison gespielt hat. Es ist Daniel Theiss. Du warst kurz. Aber ich wollte natürlich kurz darstellen, Jordan Wara, letztes Jahr ein Afterthought bei Efes, nimmt alles auseinander, ist der mit Luvavu Cabarro und Ify der beste Scorer der Liga.
Ja.
Und dazu noch, als ich gesehen habe, dass Nadir Ify, über den wir später noch an anderer Stelle sprechen können, unter den effizientesten, ich meine nicht liebenswertesten oder lustigsten oder verrücktesten oder fanciesten, sondern effizientesten Spielern der EuroLeague ist, das hat ein paar Minuten gebraucht, bis das bei mir so durchgesickert ist. Aber ja, Roter Stern, Mora, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber also konntest du das? Ich weiß, du hast eine andere NBA-Vergangenheit als wir alle Menschen, als wir alle normalen Menschen. Du hattest hohe Erwartungen, meine ich, letztes Jahr.
Ja, Jordan Mora ist ein sehr solider NBA-Spieler gewesen. So in Milwaukee relativ caseversprechend.
Aber ist es solide, wenn du mal richtig explodierst? Er hat doch auch so eher so nichts gemacht und dann mal ein Monsterspiel und dann wieder 8 Spiele nichts. Oder habe ich das falsch im Kopf? Ist das solide? Oder ist das jemand, der...
Er hatte, wenn ich mich richtig entsinne, so ein bisschen unterschiedliche Rollen. Also er war... War der in dem Championship-Kader mit dabei?
Bei den Bucks, Milwaukee Bucks?
Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das war seine Rookie-Saison 2020, 2021. Da hatte er so Spot-Minutes, glaube ich auch in den Playoffs teilweise, wo er einfach sehr solider so, 3-and-D-Spieler war. Seine Würfe wahnsinnig gut getroffen hat. Und dann mit der mehr Verantwortung in den kommenden Jahren, die man versucht hat, ihm aufzuerlegen, er sollte ein bisschen mehr aus dem Dribbling machen, ein bisschen mehr für sich selber machen, hat er immer mal wieder so Ausbrüche gehabt, aber auch immer mal wieder extrem ineffiziente Spiele. Ich glaube, die Stats sehen am Ende dann auch nicht so super überzeugend aus, auch wenn ich sie jetzt aus dem Stand nicht weiß. Aber als er in die Euroleague kam, war es für mich so ein ähnliches Thema, wenn auch auf anderem Level, auf anderem Niveau, wie wenn wir jetzt über so einen Spencer Dinwiddie reden. Weil ganz oft fehlt diesen NBA-Fringe-Spielern, die vom Typ vielleicht eher entweder so 3-and-D-Flügel sind oder die so ein bisschen ein Scoring-Gen haben. Und Jordan Wara, würde ich schon sagen, hat so dieses Ballhändler-Scoring-Ding drin, dass ihnen auf NBA-Level ja nie alles fehlt. Es ist ja nicht so, dass du diesen Spieler anguckst und dir sagst, so ein bisschen wie Igor Demin jetzt, ne, bei Brooklyn, wo du dir sagst, ich weiß gar nicht, wo hier. Sondern es ist immer diese eine kleine Komponente. So, wenn der erste Schritt nur ein bisschen schneller wäre, wenn er bei seinen Stepbacks nur ein bisschen mehr Raum kreieren könnte. Und wenn du diese Spieler dann in einen anderen Kontext setzt, gegen Verteidiger, die nicht die gleiche Athletik haben, nicht die gleiche Länge haben, dann sehe ich Potenzial für so einen Spieler, dann plötzlich auf Euroleague-Level dominieren zu können. Das war jetzt in der vergangenen Saison bei Jordan Wara nicht so, aber Auch das ist jetzt schon eine etablierte Geschichte, finde ich so ein bisschen, dass wir Spieler haben, die mit großen Erwartungen und mit fantastischen Anlagen, um ihr Spiel in die Euroleague zu übertragen, kommen und dass die so ein Zwischenjahr brauchen. Wade Baldwin hatte das auch. Wade Baldwin fand ich fantastisch vom College, war enttäuschend in der NBA, war extrem enttäuschend zu Beginn in der Euroleague und jetzt wissen wir alle, wo Wade Baldwin ist. Carson Edwards, ich war kein Fan von ihm, als er aus der G-League kam. Wir wissen alle, wo Carson Edwards jetzt ist. Braucht er auch dieses Zwischenjahr. Und vielleicht ist es dann doch diese Ankommensperiode, die manche Spieler einfach brauchen. Es ist gefühlt seltener, dass Spieler so wie Jabari Parker sofort einschlagen. Ne, das hat mich ja auch überrascht bei ihm.
Ja, das Krasse ist halt, hier siehst du es halt auch natürlich mit Minuten. Also du hast bei John Mora letztes Jahr bei FS hat er knapp 18 Minuten gespielt, hat 8 Punkte im Schnitt gemacht, jetzt spielt er 30 und macht 20 im Schnitt. Mit guten Quoten ist einfach ein Monster, holt 5 Rebounds, holt 6 Rebounds dieses Jahr, 3 Assists, 1,5 Steals. Ich weiß nicht, ob Leute auf dem Schirm haben, wie riesig der ist, Mann. Der ist so lang. Bei seinem Spätzle, Nadir Fee, das fand ich wirklich eine der verrücktesten. Also die Saison ist bisher offensichtlich, wenn er in den Top 5 effizientesten ist, macht 22 im Schnitt. Hat 2 Steals. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Und das ist wirklich das Verrückte. Er spielt 3 Minuten mehr. Letztes Jahr hat er 20 Minuten gespielt und hat dann 14 Punkte gemacht und so auch ineffizient und eigentlich sonst nichts außer gescored. Er spielt dieses Jahr nur 23 Minuten. Also, das ist eine Explosion von so einem Spieler. Er schraubt von 1,3 Assists auf 4 Assists. Mit 3 Minuten mehr Spielzeit. Also, hier hat einfach jemand. Das ist der Inbegriff des Schlüssels in die Hände zu bekommen. Von 14 Punkten auf 22. Ich meine, das wird auch, solche Sachen werden nicht bleiben, ja? Aber das ist einfach. Das sind 3 Minuten mehr und es ist einfach ein Spieler, der, ich weiß nicht, wie lange das so bleibt, aber es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Naja, gut, okay.
Ich muss mich übrigens noch korrigieren, gut, dass wir die Gelegenheit haben zu letzter Woche, wir werden gleich noch über Paris-Bayern sprechen. Ich habe Francesco Tabellini Unrecht getan. Ja. Ich habe letzte Woche gesagt, dass er ein anderes Trainerprofil hatte. Es stimmt tatsächlich nicht. Ich habe mich auf falsche Daten verlassen. Ich hab mich noch mal tiefer informiert, auch weil ich darauf hingewiesen wurde. Und tatsächlich, wenn man auf anderen Stats-Seiten guckt und wenn man sich dann auch ein bisschen die Clips anguckt, dann ist das tatsächlich eine ähnliche Spielphilosophie, die wohl auch von David Kahn und dem Management in Paris speziell so ausgesucht wurde. Also danke für die Hinweise. Korrektur an der Stelle. Francesco Tabellini führt hier auch seine Idee fort. Ja.
Ich denke, du wirst dich nach der nächsten Quizfrage auch nochmal entschuldigen müssen. Spotte die Lüge.
Okay, wow.
Nummer 2. Es sind nur 3. Ich hoffe, dass du zumindest eine schaffst. Sonst lasse ich dich das nächste Mal wieder gut aussehen. Oh. Keine Sorge. Spotte die Lüge. Žalgiris Kaunas hat die beste, also die effizienteste Liga, Offense der Liga. Bayern München hat die zweitmeisten Steals der Liga. Die AS Monaco, hat die meisten Assists der Liga. Armani Mailand holt die meisten Rebounds der Liga. Oder Valencia Basket macht die meisten Punkte total der Liga. Also es ist für mich, hört sich das eins wilder als das andere an. Nur, dass die Leute
den Spiel verstehen. Kaunas beste Offense der Liga ist wahr. Das weiß ich, dass das stimmt. Bayern, die meisten Steals der Liga. Okay, das würde ich erstmal hinten anstellen.
Zweitmeisten
Steals der Liga würde ich erstmal hinten anstellen. Ich weiß, dass Monaco eine extrem hohe Assist-Rate hat derzeit. Ich weiß immer nicht, ob sich das in totale Assists überträgt, aber ich gehe dann einfach mal davon aus.
Schön, was? Okay, schön. Die meisten.
Was war das vierte? Liga.
Das ist schon crazy. Wir haben noch meisten Rebounds von Armani Mailand.
Oh Gott. Rebounds ausgezählt, habe ich keine Idee von. Null Idee von, wer die meisten. Da kommt ja dann auch die Pace mit dazu. Die spielen relativ langsam, also kann es rein rechnerisch gar nicht sein, aus meiner Sicht. Dass Mailand, sag mal die fünfte noch.
Die meisten totalen Punkte, Valencia Basket.
Ah, das kann ich mir vorstellen, dass das der Fall ist, weil Valencia extrem schnell spielt. Dann sage ich Mailand, die meisten Rebounds, stimmt nicht.
Das ist korrekt, das habe ich da reingeschlingelt. Also die Rebounds tatsächlich sehr gut, aber sie haben nicht die meisten, sie sind nur Top 7 oder so. Aber das sind schon, also ich meine, du hättest mich damit, vor der Saison oder auch die Bayern zu sehen, das sieht nicht so aus, als würden die meisten Steals holen. Monaco die meisten Assists. Ich weiß, wir haben unter Spanulis ist das hochgeschraubt, aber also es passieren schon wilde Dinge in der Euroleague. Aber gut, das hast du schön. Du bist auch wirklich jemand, der so deduziert und so. Das ist, ich mag das, dich zu hoch denkst.
Die extrem hohe Assistrate bei Monaco hängt natürlich auch mit der Gravitation von Daniel Theiss zusammen, weil er als Abroller in diesen Situationen, diese Pick-and-Roll-Situation immer gefunden wird. Und Kavaris Hayes noch als zweite Option. Okay, aber weiter
im Quiz. Wir gehen in die letzte und die ist mein persönlicher Favorit. Es gibt fünf Spieler, die über 60% von der Dreierlinie schießen. Hier sind die Namen. Wer tut es nicht? Sergio de la Rea, der Jungspanier. Will Clyburn, der Altmeister. Arnas Butkevicius, die Klinke aus Litauen. Der Ex-Ulmer, Marcio Santos. Oder Leandro Bolmaro.
Oh Gott. Also ich weiß, dass Sergio de la Rea super geworfen hat zu Beginn. Ich weiß nicht, ob sich das so... Ja, den würde ich mal als Ja vermerken. Marcio Santos habe ich vor kurzem gecheckt und gesehen, dass der eine absurd hohe Dreierquote hat, aber natürlich auch kaum wirft.
Hey, man kann diese Sachen mit dir nicht spielen, Mann, was soll das?
Wer war noch?
Sorry. Wir haben jetzt noch Clyburn und Bolmaro.
Und die Marke war plus 60%.
Über 60%, ja.
Hat Will Clyburn plus 60. Ich weiß, dass der einen sehr, sehr guten Saisonstart hat, aber ich weiß nicht, ob er bei plus 60 ist. Butkevicius weiß ich, dass der da alles trifft. Dass der im Moment einfach jeden Wurf ist völlig egal, von wo und wann. Und gerne auch in der Crunch-Time, einfach drei Stück hintereinander, ist völlig egal. Ich sag, Will Clyburn ist nicht bei 60. Hey,
du bist gut in diesem Spiel, Mann. Die Holzhand Leandro Bolmaro. Ich habe ihn letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei München viermal den Ball von der Ecke einfach gegen die seitliche Brettkante werfen sehen. Der schießt jetzt 67% Dreier. Ich weiß, kleine Sample Size, lass mich in Ruhe. Aber es ist tatsächlich Will Clyburn.
Die Holzhand. Aber Will Clyburn hat trotzdem keine schlechte Quote, oder? Will Clyburn wirft trotzdem irgendwie.
Ey, das ist. Du hattest Theiss fast. Du hast. Also, das ist schon eine brutale Leistung von dir. Danke, wir können weitermachen. Was sind das guck mir die Statistik an von diesen ganzen Sachen und es passieren nur vogelwilde Dinge für mich. Es ist nichts, wie es sein sollte.
Ist natürlich auch noch alles ein bisschen so spaßiges früh in der Saison Theater, wo deswegen finde ich ja, das Spiel ist es nicht echt von der letzter Saison. Ich hätte das heute direkt weiterspielen können, weil es so viele Dinge gibt. Wo ich mir immer noch nicht sicher bin. Ich guck auf die Standings und ich sehe da oben Žalgiris Kaunas und ich sag mir, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass das die beste Offensive der Liga ist. Dass dieses Team mit Veränderungen, die nicht so grundlegend sind. Ich weiß, die haben jetzt mal Odolo. Ich weiß, die haben Nigel Williams-Goss und das ist auch alles fein. Aber der Kader ist nicht so grundlegend verändert, dass dieses Team von der schlechtesten Offense, die wirklich grauselig war, zu der besten Offense der Liga übergehen kann. Aber vielleicht ist es dann Margulis, vielleicht ist das wirklich ein Zauberer, aber all diese Dinge früh in der Saison sind immer sehr entertaining für mich. Lass uns doch einfach mal auch in diesem Kontext auf die Bayern gucken. 4-4 jetzt die Bilanz. Beide Spiele der vergangenen Euroleague-Woche gewonnen. Wir haben bereits über das Real Madrid-Spiel gesprochen im letzten Podcast. Ein Spiel, das aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob wir da so deutlich waren, ich glaube schon, wahrscheinlich schon, aber ich wiederhole es gerne nochmal, ein sensationeller Sieg war für mich. Auch wenn Real Madrid in den Seilen hängt, ohne Spencer Dinwiddie, ohne Hoffnung in dieses Spiel gegangen, mehr oder weniger, und dann holst du es irgendwie. Und dann spielst du zwei Tage später gegen Virtus Bologna mit Carson Edwards, der zu Beginn der Partie zeigt, er möchte hier den SAP-Garden anzünden, gleich mal drei wildeste Dinger nimmt, ich glaube zwei davon Airballs, und dann spielst du jetzt mit diesem neuen Spencer Dinwiddie und der spielt fürchterlich. Spielt ein fürchterliches Spiel, ein klassisches, ich bin gerade eben erst aus dem Flieger gefallen Spiel. 6 Punkte, 1 von 7 aus dem Feld und du gewinnst es trotzdem deutlich mit 16. Ich weiß gerade nicht, wo ich mit meiner Bayern-Gefühlswelt hin soll. Ich habe so ein bisschen den Zugriff verloren über diese letzte Woche, wie ich dieses Team einschätzen soll. Weil Siege wie diesen, wo man auch nicht das Gefühl hat, da hat jetzt alles geklickt und da hat jetzt alles perfekt gestimmt, sondern man hat ein solides Spiel gemacht, man gewinnt trotzdem mit 16, hatte ich eigentlich für diese Saison nicht wirklich für möglich gehalten.
Ja, also diesen Turnaround zu beschreiben, ist unglaublich schwierig. Für mich ist es das Gleiche. Ich fand schon, obwohl Dinwiddie natürlich kein gutes Spiel gemacht hat, dachte ich trotzdem, dass da alle möglichen Signale drin gesteckt haben, die ich cool fand. Der hat, glaube ich, sich ständig super schnell vom Ball getrennt, hat immer wieder einfach ein paar Mal einen Extrapass gespielt. Ich fand, er sah ein Spiel, aber so in der Halle zu sein und so dieses menschliche zwischen ihm und der Mannschaft, das anzunehmen, das zu sehen, so, das fand ich super positiv. Nicht nur, obwohl er ein geiles Spiel gemacht hat. Also es ist dieses typische, es gibt natürlich 1 Milliarde Spieler, die involviert sind und die so ein bisschen hier eine High Five, da jemanden in den Arm nehmen und so dieses ganze Ding machen, wenn sie gut spielen. Und er hat katastrophal gespielt. Und ich fand, es war irgendwie super gesund zu sehen, wie die Mannschaft und er mit der Mannschaft so interagiert hat, obwohl er kein gutes Spiel macht und irgendwie alle wissen, es ist eine komische Situation und so. Also das fand ich sah super gesund aus. Er hat ja jetzt auch in der BBL sofort ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich finde, also nach wie vor der Pick bleibt natürlich, dass er ein Eurogame hat. Und jetzt ist einfach die Frage, ist Isaiah Mike einer der besten 15 Spieler in der Euroleague oder nicht? Für mich ist jetzt einfach die Frage, was passiert, wenn du diese individuellen Performances von einem Oscar da Silva, der gerade einfach jedes Mal 15 Minuten spielt und in den 15 Minuten liefert ohne Ende, ein Andy Obst liefert ohne Ende und ein Isaiah Mike liefert ohne Ende. Was passiert, wenn du davon einfach weniger kriegst? So, wie sieht die Mannschaft dann aus? Das ist für mich das Thema. Und wie gesagt, bei 38 Spielen habe ich eher so ein bisschen Bauchschmerzen. Es kommen natürlich dann auch wieder Leute zurück. Klar, Vogtmann haben wir auch versucht, schon das Loblied auf ihn zu singen, so, aber I don't know. Also für mich ist das ein riesen Turnaround, wie wir schon gesagt haben. Jetzt spielen sie in Paris und deswegen, es ist schon eine Highlight-Woche, Basti. Sei nicht so zynisch, das ist eine Highlight-Woche. Jetzt Ify ist sowieso immer geil. Derek Willis, die alle Ulmer schalten sowieso ein, weil sie Bock haben auf Derek. Und dann der Pistolero, es ist einfach, come on. Wenn München wirklich auf 5-4 stellt, ist es einer der bizarrsten Saisonstarts, finde ich, in der EU-League der Münchner Geschichte. Einfach weil so sich das einfach nicht, gefühlt spiegelt das nicht wieder, was wir gesehen haben. Naja.
Ja, es spiegelt auch nicht wieder, was man so normalerweise von den Metriken erwarten würde, was dieses Team so liefert. Ich meine, sie sind jetzt durch diese Woche zuletzt zumindest ein bisschen gestiegen, sind jetzt 17. in Netrating, -6, haben immer noch eine der schlechtesten Defensiven der Liga, keine gute Offense. Und dennoch ist diese Bilanz jetzt super und man hat ja auch schon gegen ein paar wirklich dicke Teams gespielt, gegen ein paar dicke Gegner. Olympiakos war dabei, Real zugegeben, der Zustand immer so ein bisschen fraglich. Und jetzt also Paris und dieses Team, das einen überfordert mit Pace und Druck und mit Nadir Ify und die mit ganz, ganz viel Selbstbewusstsein angeflogen kommen. Klar, haben jetzt zuletzt auch 2 Spiele verloren gegen Mailand und gegen Anadolu Efes. Aber das ist ja auch so eine Mannschaft, die mit House Money spielt. Oder? Also jetzt nach dem Abgang von Thiago Splitter, klar ist dieses Projekt groß geplant und man möchte noch größer werden. Und NBA Europe ist natürlich auch da ein großes Thema. Aber man hätte jetzt nicht unbedingt mit so einem super Saisonstart gerechnet. Und wen du noch vergessen hast, den hast du natürlich du hast ihn erwähnt, den Pistolero, klar. Sebastian Herrera, 9,9 Punkte im Schnitt plötzlich für Paris Basketball. Ein Team von diesem Profil jetzt in Paris in anstrengenden Wochen sowieso. Am Montag gerade erst die Bayern gespielt, gegen Heidelberg zu Hause dieses Spiel gewonnen mit 18 Punkten von Spencer Dinwiddie. Es ist ja mittlerweile, ich weiß nicht genau, wo ich hin möchte mit diesem Monolog, aber es ist ja mittlerweile nichts Neues mehr, so wie noch vor ein paar Jahren, dass du so überrannt wirst von diesem Offensivstil, von diesem Rennen, Offensiv-Rebound, Tagging up, sondern mittlerweile weißt du ja, wie du dich darauf einstellen kannst und was da auf dich zukommt. Macht das die Aufgabe in irgendeiner Art und Weise leichter, dass man jetzt weiß, was da kommt zumindest?
Ja, ich glaube schon. Also es gab immer dieses, früher war es für mich das typische John Patrick, so die ersten Viertel gegen John Patrick oder die erste Halbzeit gegen John Patrick mit einer neu zusammengestellten Mannschaft, war immer dieses, du hast es in der ganzen Woche im Training versucht zu simulieren, du hast die ganze Zeit gesagt, seid nicht überrumpelt von der Physis und dann spielst du die erste Halbzeit und du bist 20 hinten. Einfach weil du vier Spieler dabei hast, die noch nie dagegen gespielt haben und die da überfordert sind. Und das Phänomen hast du, glaube ich, einfach nicht mehr, weil du mittlerweile wahrscheinlich auf Bayern-Seite nur noch einen einzigen Spieler dabei hast, der das noch nicht gesehen hat, und das ist Dinwiddie. Von daher, ja, ich glaube schon. Aber um ehrlich zu sein, habe ich kurz noch ein Thema. Aber ja. Ich wollte das Zuhause der Metriken verlassen und wollte dir einmal ernst in die Augen blicken und wir müssen ein Thema besprechen.
Oh. Okay.
Ich war bei Chemnitz gegen Ulm im Eurocup. Mhm. Und ich saß da und hab einen Spieler, der Davis Junior heißt. Also ich muss vorne anfangen. Wir haben vor...
Dein Guy. Ja, ich weiß, es ist dein Guy. Ja.
Es ist mein Guy. So, wir waren in Panionios in Griechenland und haben das Spiel Chemnitz gegen Panionios begleitet. Und ich war mit Lukas Schönmüller, der ja auch wirklich so ein absoluter Feingeist ist. Und das Spiel läuft und dann haben die zwei besten Spieler mit Abstand auf Chemnitz-Seite waren Davis Junior und Newman. Und ich war so, wollte mir wieder auf die Schulter klopfen und habe irgendeinen Kommentar gemacht, so von wegen die beste, die Kombination Davis Junior und Newman funktioniert schon, hat schon in den 60ern in New Yorker Clubs funktioniert, heute funktioniert es auch so von dem. Also ein bisschen, weißt du, weit hergeholt. Weiß auch nicht genau, ob Paul Newman und Sammy Davis Jr. abgehangen haben zusammen, aber in meinem Kopf haben sie das. Und dann, habe ich jetzt im Spiel Chemnitz gegen Ulm, habe ich jetzt, glaube ich, mehrfach Davis Jr., Sammy Davis Jr. genannt, aufgrund eines Witzes, den ich vor 4 Wochen gemacht habe und ich mein Gehirn einfach nicht mehr so gut arbeitet. Newman hat auch nicht gespielt. Egal, auf jeden Fall musste ich danach einfach auch mal reflektieren, weil mir ist, glaube ich, nicht so klar, woher das kommt. Ob ich das witzig, wirklich lustig finde oder ob das nur so, also ob das nur ironisch gebrochen ist, weil ich habe dann auch, der Center heißt So. Ich weiß mit Vornamen, irgendwas. Dann hat er mehrfach geblockt, dann habe ich halt gesagt, so, habe ich ihn völlig gehen lassen, habe gesagt, kein Eintritt ins Soho House. So, der hatte keine Mitgliedschaft. Wow. Ja, das ist wirklich, das war so, ich wusste so, da dachte ich irgendwann so, okay, muss ich jetzt mal langsam auf die Bremse treten, spätestens als Benny, also da wurde So gefoult und da hat er Freiwürfe bekommen und dann habe ich gesagt, so, er würde das jetzt ernten, was er gesät hat, Bennys Englisch ist nicht gut genug, das heißt, er wusste nicht, dass So die Vergangenheitsform von Zehn ist, ist darauf natürlich nicht eingegangen, und das war, glaube ich, der Punkt, wo ich dachte so, okay, du kommentierst jetzt hier so ein ernsthaftes Spiel, du musst jetzt aufhören damit. Und ich weiß auch gar nicht so, wo das herkommt. Und ich glaube, dass du eine der wenigen Korrektivs in meinem Leben bist, die anderen vielleicht auch mal mir so einfach mal mit auf den Weg geben können, dass das jetzt manchmal auch da einfach reicht. Dass man nicht bei jedem Nachnamen, den man sieht, überlegen kann, wie man so einen richtig grausamen Dad-Joke einbauen kann.
Ich weiß nicht, was dich auf die Idee bringt, dass ich da dein Korrektiv bin, weil ich habe das Gefühl, ich befeuere dich ja nur noch mehr.
Aber du befeuerst das ironisch. Du befeuerst das ironisch, weil du findest es eigentlich ganz schlimm, aber findest das irgendwie auch, hast so eine Freude an diesem Ekel und findest das so lustig, wenn ich es tue. So, aber auch nicht.
Das ist ja das, was dich anfeuert. Aus meiner Sicht, wie es auf mich wirkt, ist es so, dass du ja gut genug weißt, dass es jetzt kaum Leute geben wird, die dir ernsthaft, ne, also niemand wird dich mit John Steinbeck verwechseln, ja, wenn du sagst, reap what you sow an der Five-Hof-Linie. Ja. Aha. Was deine Freude an dieser Geschichte ist, aus meiner Sicht, ist, dass du merkst, dass es Leute quält. Wenn du einen Co-Kommentator hättest, der das total feiert und total geil findet und bei jedem Wortspiel, das du machst, extrem in Lachen ausbricht, dann würdest du es nicht mehr machen.
Das stimmt.
Ja. Ich weiß, dass du es dann nicht mehr machen würdest. Du versuchst schon, die Qual auch in meinem Gesicht zu erzeugen. Und ich muss ja sagen, meine humoristische Genesis, das wird wahrscheinlich Leuten außerhalb von Bayern wenig sagen, aber als kleines Kind war natürlich Willi Astor. Willi Astor macht nichts anderes als genau diese Art von Wortspiel. Das heißt, für mich ist es gleichzeitig schmerzhaft und gleichzeitig löst du aber auch so Kindheitsgefühle in mir aus damit. Das heißt, es ist, was aber auch gleichzeitig nicht unbedingt heißt, dass es nicht schmerzhaft ist. Also, Ich finde die Dynamik so ganz angebracht. Ich finde das ganz gut so. Mach das gerne weiter, weil ich werde es nicht tun. Also vielleicht braucht man es. Vielleicht brauchen wir es. Ich dachte, dass du bei Corey Davis Jr. eher darauf hinaus möchtest, dass du ihn wieder Kyrie Irving genannt hast.
Das wäre irgendwie angebracht gewesen. Aber ich habe ihn zweimal, glaube ich, Sammy Davis Jr. genannt, aus Versehen. Und nicht weil ich das lustig war, einfach so, weil es in meinem Gehirn dann so abgespeichert war, aus einem dummen Joke, den ich gemacht hatte, ein paar Wochen zuvor. Aber eine Sache noch, die ich glaube, wo ich auch sozialisiert worden bin, da weiß ich nicht, was du davon hältst, ist, und ich glaube, vielleicht mehr als mir lieb ist, es gab bei, und Dre Vogt hat mich neulich darauf aufmerksam gemacht, weil er mich gefragt hat, wer der Dritte im Bunde ist, weil ich hatte ihm das mal erzählt. Mike Taylor war ein riesiger Fan davon, wenn Namen in irgendeiner Weise schlüpfrige Bedeutung auch hätten. Mhm. Und wer war natürlich damals sein Lieblingstrainer, Gegner? Michael Koch. Natürlich. Wenn wir gegen Mike oder so gespielt haben, Nee, nicht der Cook, sondern Mike Koch.
Ja, ich weiß.
Und dann war es immer nur, oh, Mike Koch is a genius, Mike Koch, we are playing Mike Koch, who's a legend und so. Es ging die ganze Zeit nur in der Video. Er hat nicht aufgehört damit. Ja? Also es war einfach, man wusste, wir spielen gegen Bonn und Mike Taylor wird einfach vor der Mannschaft stehen und es ist egal, wie wichtig das Spiel ist, Playoff-Spiel, was auch immer, er wird die ganze Zeit selber lachen und er wird so oft wie möglich Mike Koch sagen und es gibt einfach 12 Erwachsene in diesem Raum, die es überhaupt nicht lustig finden, weil sie das schon 1 Milliarde Mal gehört haben. Und einfach so, es ist halt so, du musst es ertragen, wie so ein Schüler, der von einem Lehrer Witze ertragen. Ich meine, du willst ihm auch nicht den Spaß nehmen. So. Und ich glaube, da, irgendwas davon ist mit in mein System gegangen. So irgendwie zu wissen, es ist eigentlich nicht lustig, aber ich mach das jetzt und es ist komisch. Die zwei anderen, weil Dre mich gefragt hatte, waren Philipp Zwiener. Also es war dann Phil Sweeney. Es war immer so, Phil Sweeney penetrates a lot, so bla bla. Ha, Phil Sweeney ist bla bla, ist very big und so. den fand er noch gut und Nico Simon fand er auch noch sehr gut, den er Nico Simon genannt hat, der all over the glass ist. Immer regelt, das ist jetzt ein bisschen zu viel, aber das waren die drei. Und ich glaube, dass er mich da, dass ich da wirklich Schaden von genommen habe, dass da was passiert ist.
Aha.
Also nur mal so.
Kann ich mir gut vorstellen. Shoutout an der Stelle auch an unsere Aufnahmeleiterin, Amelie Deck. Das würde jetzt für wenige Leute Sinn ergeben, außer für uns zwei. Aber wenn wir eh schon beim Eurocup sind, dann lass uns doch kurz auch mal auf den Eurocup gucken. Ich meine, wir haben die wir haben so viel zu besprechen eigentlich. Egal, wir gucken mal kurz auf den einfach nur kurzer Zwischenstand, kurzes Update. Eurocup, du warst
bei diesem Monolog Spiel der Niners Chemnitz. Erzähl den Leuten, was da passiert.
Die Niners Chemnitz gewinnen dieses Spiel gegen Ulm. Dann zuletzt jetzt wieder, gestern war das, eine Niederlage gegen Bourg-en-Bresse aus Frankreich. Es ist bisher ein wackeliger Start, auch weil die Chemnitzer jetzt mit dem Spiel gegen London, dem Spiel zu Beginn gegen Panurnios, wo du ja auch vor Ort warst, und jetzt gegen die Franzosen Bourg-en-Bresse dreimal schon mit 3 oder weniger Punkten verloren haben. Also verlieren da die ganz, ganz knappen Spiele auch. Ansonsten macht die Mannschaft im Eurocup auf mich zumindest den Eindruck, wenn man alles anguckt, außer die Bilanz, dass dieses Team da schon einen relativ guten Anspruch hat, weit zu kommen, dass die da gut aussehen, dass das ein ziemlich interessantes Team ist, ziemlich interessant balanciertes Team auch, für mich einen anderen Eindruck macht als die Chemnitzer Mannschaften aus der Vergangenheit, deutlich mehr offensivlastig, na klar mit deinem Guy Sammy Davis Jr., der sich durchtanzt durch die gegnerischen Verteidigungsreihen. Corey Davis Jr., der von Per Günther aber als Kyrie Irving Vergleiche geerntet hatte. Ratio vom Ulm, während das Bilanz 3 und 2. Wir machen es tatsächlich ganz, ganz schnell, dass wir mal durch den Wettbewerb fliegen. Die spielen dann heute Abend gegen London. Also die sind ja in der gleichen Gruppe, die zwei. Die Ulmer Jahr für Jahr mit einem Kader mit wahnsinnig vielen jungen, talentierten Spielern und jetzt natürlich wieder mit Tommy Kleppeis. Falls du da noch was dazu anfügen möchtest. Zur Rückkehr des Österreichers. Und dann haben wir natürlich noch Hamburg als drittes Team, wo ich nicht mehr weiß, ob wir da überhaupt was zu sagen sollen.
Ja, erstmal Mantel des Schweigens, bis sie erstes Spiel gewinnen, dann werden wir sie lobpreisen natürlich, dass sie wieder da sind. Bis dahin einfach, Randnotiz. Nein, Clappy Eis, Güssings Finest, dass der wieder da ist, freut mich natürlich. Ich meine, der gehört da halt einfach hin, irgendwie die Nase. Hat sich da, glaube ich, echt durch einiges durchgefressen in den letzten 10 Monaten. Es geht dann halt einfach schnell. Ich meine, er hat phasenweise jetzt ohne Vertrag bei der Pro B mittrainiert und so, oder dann bei der Mannschaft mittrainiert, sich da zurückgekämpft irgendwie. Das ist schon echt brutal gewesen. Gerade wenn, ich glaube, für Sportler einfach immer, wenn der Statusverlust so sehr schnell, sehr rabiat ist und du nicht so richtig darauf vorbereitet bist, weil er einfach ein Stück weit einfach eine Bilderbuchkarriere auch gespielt hat, ne? Nach seiner Meisterschaft in Österreich nach Deutschland gekommen, überall super beliebt gewesen, einen immer nächsten Schritt gemacht und dann Meister geworden mit Ulm als Kapitän. Deswegen hoffe ich einfach, dass er jetzt, man weiß, wie hart er arbeitet und dann, dass er einfach wirklich so fit ist und den Basketball spielen kann nochmal ein, zwei Saisons, den er sich so wünscht.
Der Eurocup, natürlich alle Spiele live bei Magenta Sport. Wir werden den weiter verfolgen, auch wenn es dann da in die entscheidenderen Phasen geht, der Saison gerade. Aber wir wollen das Datum benutzen, um über ein Thema zu reden, das wir schon länger mal zumindest streifen wollten. Nämlich geht's weiter in der NCAA, im College Basketball. Und College Basketball war in der Vergangenheit, Per, immer was für die Hardcore-Fans. Für die Leute, die wirklich nicht genug von Basketball bekommen bis zu einem Punkt, wo sie sich Spiele um 4 Uhr Nacht angucken, wo es um Spieler geht, die man vielleicht nie wieder sehen wird in irgendeinem Kontext danach. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben und es ist jetzt auch immer mehr erste Reporterpflicht aus deutscher Sicht, die College-Entwicklungen im Auge zu halten. Denn ich habe die Liste nicht komplett vor mir, aber wir haben etliche deutsche College-Basketballspieler, für die es heute Nacht oder jetzt in die letzten Nächten schon losging. Unter anderem Christian Anderson mit Texas Tech, der in seinem ersten Saisonspiel 34 Punkte, 7 Rebounds, 11 Assists auflegt. Kann man mal so machen. Und natürlich Hannes Steinbach, den wir sehr eng beobachten, weil, Per, es gibt die ersten paar Trends. Ich bin ja im NBA-Scouting wirklich so gut wie gar nicht drin. Es gibt da Leute, auch deutsche Beobachter, ne, gerade Leute, die so bei jedem Tag NBA sind und so. Da sind wirklich Leute, die sich sehr viel damit beschäftigen und sehr coolen Job machen. Und dementsprechend verfolge ich das immer nur so ein bisschen von den Rändern und verfolge Leute, die sich wirklich gut auskennen mit all dem. Und ich sehe einen Trend in den letzten Tagen, Per. Hannes Steinbach, der noch vor wenigen Wochen so am Ende der ersten Runde für die kommende Draft gesehen wurde, als Projection, beginnt jetzt das erste Saisonspiel für die Washington Huskies, gut 44 Punkte Blowout-Sieg, mit 21 Punkten, 7 Rebounds, 6 Assists, 9 von 11 aus dem Feld. Und ich sehe ihn jetzt immer mehr so in Richtung der Top 10, unter den 10 besten Spielern.
Risen, siehst du ihn risen?
Rising, ja. Ja, ich sehe Hannes Steinbach
risen. Mann, wir brauchen Wir brauchen einen Experten, der sich damit beschäftigt.
Ja, schon.
Also ich glaube, die Spieler sind mittlerweile so gut, dass es fast so, das wird dem gar nicht gerecht, einfach finde ich, jetzt über die zu fliegen und dann so dieses Reibe, Anderson, Steinbach irgendwie in einem so einem Segment abzufrühstücken. Grujicic ist ja auch gestartet mit Ohio State.
Die Spieler sind so gut. Kachenkov mit Arizona, Double-Double.
Ja. Ja, also es ist, ich glaube, wir müssen einfach mal jetzt ein bisschen die Saison atmen lassen und dann versuchen, wirklich so da tiefer reinzubohren, weil mehr als, also ich glaube nicht, dass es noch Mehrwert hat. Die Spieler sind so bekannt oder so gut, oder die Namen kennt man mittlerweile, dass es einfach nicht reicht zu sagen, ja, der spielt eine super, keine Ahnung, ein super erstes Spiel gemacht und der ist, keine Ahnung, interessanter Big Man, keine Ahnung, perspektivisch. Sondern ich würde wirklich mal interessieren, vielleicht kommen wir sogar an den einen oder anderen Spieler ran, der uns was erzählen kann oder einfach Leute, die ihn begleitet haben, weil ich finde diese Reisen von den jungen Spielern, das ist so, allein in Grujicic auch, ja, über Barcelona, jetzt ans College, aus der Berliner Zeit, ich finde da, das finde ich so interessant, dass wir da wirklich einfach ein paar Leute finden müssen, die uns erzählen, was da abgeht. Und Steinbach ist jetzt zumindest drafttechnisch der Top Dog, oder nicht?
Ja, aus deutscher Sicht aktuell auch Christian Anderson schießt nach oben. Habe ich zuletzt in einigen Draft Projections von schlauen Leuten in der ersten Runde gesehen, was noch deutlich weiter oben ist, als der Status noch vor wenigen Wochen war. Dann haben wir noch Johann Grünloh, der da auch immer mit oben gesehen wird. Es ist super spannend. Also es könnte wirklich, vorausgesetzt natürlich auch, dass sich diese Spieler alle anmelden und dass die Saison dann auch so weiter verläuft, wie wir es hoffen aus deutscher Sicht. Aber aktuell sprechen wir über 3 bis 4 potenzielle Erstrundenpicks, deutsche Erstrundenpicks in derselben Draft. Das ist insane.
Das ist bizarr.
Da ist natürlich noch ein weiter Weg zu gehen und über so eine College-Saison verändert sich auch immer alles. Es verschieben sich Rankings komplett. Das heißt, das ist jetzt noch lange nicht so, dass es dann auch so kommen muss. Aber wenn man jetzt das Foto einfrieren würde, dann müsste man wirklich sagen, krass, was kommt da für eine Generation nach? Aber dass so eine krasse Generation nachkommt aus dem deutschen Basketball, das wissen wir jetzt schon seit längerem. Aber das ist ein guter Hinweis. Vielleicht versuchen wir das zu organisieren, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen hier per, dass wir mal jemanden haben, der sich mit der College-Szene richtig gut auskennt, weil da müssen wir, glaube ich, beide ehrlich sagen, auch wenn ich immer mal wieder einen Blick drauf habe und auch immer mal wieder dann längere Abschnitte von bestimmten Teams mir angucke. Aber
mich interessiert einfach, mich interessiert Sachen, die ich natürlich nicht sehen kann. Also ich kann mir Highlight-Tapes reinziehen, aber ich möchte wissen, wo ist der Spieler gerade mental? Wo glaubt er, sieht er oder was? Wie bereitet er sich vor? Gehst du durch so eine College-Saison schon mit einem Auge auf die Draft? Mit wem bist du in Kommunikation? An was arbeitest du und so? Das sind schon wirklich viele Themen, die mich super, die mich interessieren würden und die ich oder wir einfach hier aus so natürlich nicht abdecken können. Ja? Aber da basteln wir einfach. Da basteln wir, come on.
Ja, da basteln wir. Da schauen wir mal, was wir reinbekommen. Ich möchte mit dir noch kurz in Amerika bleiben, zu einem Thema, das natürlich schon jeder mitbekommen hat und das auch schon viel besprochen wurde. Aber wir wollen ja immer mal wieder auch in die NBA gucken. Und wir wollen in der NBA natürlich gucken auf unsere deutschen Spieler, Orlando Magic, ich will abwarten mit den Orlando Magic und meiner Enttäuschung, bis ein paar mehr Saisonspiele absolviert sind. Aber wir hatten ja letzte Woche schon das große Thomas Isalo Special und wie es der Basketballgott so möchte. 2 Tage später ist Thomas Isalo dann in einen sehr öffentlichen Streit mit seinem Superstar, mit Ja Morant, involviert. Um kurz nachzuskizzieren, was passiert ist oder was wohl passiert ist, laut Basketball-Insidern in Memphis, ist beim Spiel der Memphis Grizzlies gegen die Los Angeles Lakers führten die Grizzlies zur Halbzeit mit 14 Punkten. Allerdings gefiel Thomas Isalo wohl der defensive Einsatz von Ja Morant und von Jaren Jackson Jr. nicht. Es gab daraufhin in der Kabine eine Ansprache, wie man sie von europäischen Euroleague-Coaches oder auch Eurocup, BBL, wie auch immer man möchte, gewohnt ist an diese beiden Starspieler, die daraufhin sich wohl darauf geeinigt haben, dass sie beide die zweite Hälfte tanken, dass sie nicht mehr ordentlich spielen. Man hat dieses Spiel gegen die Los Angeles Lakers dann verloren. Im Anschluss gab es von Ja Morant die Aussage, wieso das Spiel verloren ging und wieso er irgendwie down the stretch nicht mehr oder wieso es nicht mehr ging, wie die Mannschaft das besser machen kann, dass laut dem Coaching-Staff die Lösung wohl wäre, dass er gar nicht mehr spielen soll. Dafür wurde er dann gesperrt von den Memphis Grizzlies für ein Spiel. Und jetzt haben wir diese ganze Situation. Per, was wird aus deiner Einschätzung hier passieren in Memphis? Ist das jetzt vielleicht so ein bisschen ein Wendepunkt für diese Franchise, wo man dem neuen Coach, dem talentierten Coach, dem Coach, der auf der ganzen Welt begehrt war, das Vertrauen gibt? Oder lernt Thomas Isalo jetzt ziemlich schnell und ziemlich hart, dass das eine Players League ist?
Ja, das ist die Frage. Es ist so ein bisschen ein Status-Update von der NBA, ob die alten Gesetze, die wir quasi jahrzehntelang gesehen haben, ob die noch gültig sind. Also die beispielsweise lauten, dass außerhalb von San Antonio oder in jüngerer Vergangenheit vielleicht so ein bisschen Boston oder Golden State normalerweise die Infrastruktur nicht stark genug ist, das Commitment zum Coach oder auch die Wertigkeit eines Trainers natürlich niemals annähernd so hoch ist wie die eines Starspielers. Sei es monetär, sei es die direkte Einflussnahme auf Gewinnen oder Verlieren. Das heißt, das haben wir jetzt. Haben wir einen europäischen, finnischen Trainer, der in einem Power-Struggle ist, bei einer NBA-Franchise in seinem ersten Jahr als richtiger Headcoach mit vielleicht einem der kompliziertesten Stars, die wir so haben mittlerweile. Und jetzt sehen wir, was passiert. Mhm. Das ist Verhalten, gerade diese Interviews nach dem Spiel, wenn du die siehst, das ist einfach so juvenile Patzigkeit für mich. Das ist so typisch. Ich meine, das hat es auch das hat es immer gegeben, das wird es auch immer geben. Deswegen sind diese Ansagen auch so besonders, weil irgendwann, wenn diese AAU, oder es gibt natürlich auch Spieler, die dann irgendwann in der NBA ankommen und gefühlt ihr ganzes Leben lang schon ein Star gewesen sind. Das ist bei Ja Morant eigentlich nicht so. Spät entdeckt worden, irgendwie aus dem Nichts gekommen. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass er jetzt für so ein System offen ist oder irgendwie groß coachable wirkt. Es ist spannend, es ist so spannend. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Isalo bei allem Ruf, bei aller Reputation, die er genießt, so einen Machtkampf gewinnen kann. Guck mal, es ist so viel komplizierter, der Weg für eine Franchise. Also wenn Ja Morant und Triple J jetzt morgen ins Office gehen würden und sagen würden am Ende, oder das ist natürlich immer der Anruf des Agenten, der sagt, entweder ihr tradet mich oder ihr findet einen anderen Trainer. Was machst du da als Franchise? Und die Antwort wäre immer ohne mit der Wimper zu zucken, okay, alles klar, dann, ich weiß nicht, was auf Wiedersehen auf Finnisch heißt, ich war 10 Tage da, aber es ist halt so, ja, es war eine schöne Idee, so, arrivederci.
Ja. Ja, es ist absolut Wahnsinn. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja das Ganze, diese Situation, dass Thomas Isalo da als Head Coach überhaupt eingesetzt wurde zu Beginn dieser Saison, auch schon aus einem Ja Morant Power Struggle entstanden ist. Ja. Der letzte Head Coach Taylor Jenkins war ja sehr erfolgreich mit Memphis und die haben ja auch keine schlechte Regular Season gespielt letzte Saison. Aber es gab einen anderen Assistenzcoach, Noah LaRoche heißt der hat sein eigenes Offensivsystem mitgebracht. Auch der hat einen ganz eigenen Ansatz, der komplett das Gegenteil ist von dem, was Thomas Isalo spielt. Gerade offensiv, Noah LaRoche hat ein ganz fancy Offensivsystem, wo keine Ballscreens gestellt werden. Es gibt kein Pick and Roll. Es wird alles so ein bisschen gelaufen, wirkt manchmal so ein bisschen wie Handball, mehr als wie Basketball. Aber es hat im Anfang der Saison extrem gut funktioniert. Ja Morant war wohl nicht zufrieden mit seinen Touches, wie viel er den Ball bekommt. Jetzt bekommt er den Ball extrem viel zu Beginn der Saison. So wie man das ja auch erwarten konnte von einem Thomas Isalo-System. Und auch hier ist er wieder nicht happy. Und an dem Punkt musst du dir doch dann als Franchise sagen, ja, dann weiß ich aber auch nicht, was wir dir noch anbieten können. Also was wir dann noch für dich tun können.
Ja, das ist das Ding. Also das wäre genau der Fit gewesen. Wenn du die Augen zumachst und sagst, okay, du hast einen Star-Guard, der in die Zone will und von da aus das Spiel eröffnen und der Jumper ist shaky, aber bastel mal was draus. durch Bewegung, durch Space, durch Aggressivität, durch Speed und so die ganzen Geschichten, dann denkst du, okay, das wird schon auch für Isalo, der wird da Wege finden, dass es funktioniert, aber du brauchst eben defensives Commitment. So. Und das, da will er sich anscheinend nicht korrumpieren lassen. Und Mann, das Popcorn ist bereitgestellt, Bastel.
Ja. Schauen wir mal, wie lange wir da Thomas Isalo noch als Headcoach sehen. Ich,
Okay, dann. Ich hasse es, dass du immer alles, diese Quiz, die ich dir hier bastel und so, dass du die auseinander nimmst. In 2 Jahren. Mhm. Einer von beiden oder beide. Ist, also, du hast die 3 Optionen. Isalo noch da, Morant noch da, beide noch da.
Gibt es auch die Option keiner?
Oh, keiner. Natürlich gibt es auch Option 4. Keiner.
Ja. Ich glaube, keiner von beiden wird da sein.
Okay, dann schreibe ich es mir kurz auf. Heute ist der 5. November 2025. Mhm. Ja. Bastel sagt keiner. Am 5. November 2027 werden wir das revisiten. Wieder aufleben lassen. Und dann werden wir schauen, ob es stimmt.
Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe natürlich, dass Thomas Isalo einen guten Karriereweg verbringt, aber die rein statistisch gesehen überleben NBA-Headcoaches in den allermeisten Fällen nicht so lang. Und ich glaube, Ja Morants Weg in Memphis ist jetzt dann auch zu Ende beschritten. Ich meine, es ist ja auch bei Weitem nicht das erste große Problem, die erste große öffentliche Auseinandersetzung, die er mit dem Verein hat. Boah,
okay, das ist eine Situation. Boah, ich hab doch eine Frage. Nee, heute ist, ich frage dich. Mir scheißegal, okay, was du Quiz. Jetzt sagst.
Quiz, ja.
Enttäuschendster 1-2-Draft der letzten 50 Jahre.
50?
Wo? Ja,
okay, aber also du möchtest natürlich raus auf Zion Williamson.
Also aus dem Bauch, Stehgreif. Das ist jetzt der finale Test. Was hast du präsent? Weil heute Morgen lesen Zion Williamson Oberschenkelzerrung. Die 18.
Ja.
So, ja. Wir haben suspendierten Ja Morant und wieder Oberschenkel. Von den Erwartungen an diese 2 Spieler und dem, was du bisher in deiner Hand bekommen hast von ihnen, ist das das Enttäuschendste, was du von der 1 und 2 gesehen hast?
Boah, das ist sehr schwer.
Das ist sehr schwer.
Ich meine, Enttäuschung beinhaltet natürlich auch hohe Erwartungen vor der Draft. Es gibt andere Draftklassen, wo ich sagen würde, da war das, was dabei rauskam, jetzt auch nicht so super toll.
Boah, das ist eine unlösbare Frage. Das ist eine unlösbare Frage, einfach aus dem Stegreif. Aber Basti, du bist halt einfach so geil abgeliefert.
Jabari Parker war die Nummer 2 zu... Okay. Ja, es ist schon. Ja.
Okay, ich versuche, warte, Thomas, schneide kurz. Ich suche dir jetzt 20 Jahre, die letzten 20 Jahre Nummer 1 und 2 pickt. Oder wie viele? Nee, ich teste dich jetzt nicht, wie viele du schaffen würdest. Okay, wir hätten 24. Oh, schön. Schön. Ey, da gehen wir jetzt kurz durch, mir völlig egal. 24. Okay. Risaché und Saar. Potenzial für. Ja, ist natürlich mit den Erwartungen schwierig. Aber okay,
genau.
Wir müssen kurz entscheiden, machen wir Erwartungen oder machen wir einfach Output? Machen wir Erwartungen. Erwartungen, okay?
Ja. Gut. Okay, also die kamen beide mit keinen großen Erwartungen. Alex Saar sieht ziemlich gut aus jetzt. Es ist auch noch zu früh. Ja,
ja, okay. Victor Wembanyama und Brandon Miller. 23.
Ja, ich meine, Victor Wembanyama ist...
keine Frage. Egal.
Ja.
Banchero und Chad Holmgren. Alles easy. Na. Mhm. Ja, aber ja, okay, aber wie hoch? Ja Morant und Zion Williamson schlagen das immer noch um Lichtjahre aktuell.
Ja.
Cunningham, Jalen Green. Ja, Wurst.
Ja, Cunningham ist
Anthony
nice.
Anthony Edwards und James Wiseman. Das ist natürlich schon ein heftiger Zong.
Ja.
Oh, wir haben gleich einen. Ja. Wir haben gleich noch einen. Aha. Okay, wie haben wir? 2019, Zion Williamson und Ja Morant. 2018, DeAndre Ayton und Marvin Bagley, der Dritte.
Okay, da war allerdings zu der Draft schon klar, dass alle einen Riesenfehler machen, dass sie nicht Luka Doncic nehmen. Da wussten alle weltweit, bis auf diese 2 Teams, dass es ein Riesenfehler ist, nicht Luka zu nehmen an der 1.
Und trotzdem, das als 1 und 2, DeAndre Ayton, Ja, und Marvin Bagley, das ist schon...
Vor allem, wenn man bedenkt, also, was dahinter noch alles kam. Trae Young war in dem Draft noch...
Okay. Wir wollen die Leute nicht versuchen, verwirren mit zu vielen Namen. Jetzt kommt noch ein feines Ding. Markelle Fultz und Lonzo Ball.
Oh ja, okay. Das ist der erste echte Kandidat, der mithalten kann mit Zion und Ja. Keiner von den beiden wurde als auch nur ähnlich großes Talent gesehen wie Zion Williamson. Aber Markelle Fultz ist natürlich ein Komplettausfall, ein Totalausfall, eine der enttäuschendsten Geschichten aller Zeiten in der Draft. Mit all den Sachen, die da zusammenkamen bei ihm. Und es ist, ich glaube, es ist auf eine andere Art und Weise enttäuschend, weil Lonzo Ball ja wirklich ein sehr, sehr guter oder sehr solider, ja, wobei Zion Williamson und Jamoran sind ja auch sehr, sehr gute NBA-Spieler, wenn sie mal spielen können. Lonzo Ball ist halt genauso immer verletzt. Aber ich würde sagen, Zion und Ja sind noch ein Stück drüber, weil gerade Zion so ein Übertalent war. Galt als das beste Draft-Prospect seit LeBron James. Und das ist nicht der Status von Markelle Fultz und Lonzo Ball gewesen.
Ja. Ja, danach hast du Ben Simmons. Boah, was war das für ein Stretch von Number One Picks? Die DeAndre Ayton, Markelle Fultz und dann Ben Simmons mit Brandon Ingram.
Ey, Ben Simmons war geil. Ben Simmons war ein geiler Spieler, bevor er
Verstand verloren hat. Ja, alles klar. Aber trotzdem, das Paket aus Ben Simmons und Brandon Ingram ist auch nicht bei den beiden von uns genannten, aber das ist auch schon das war auch schon nicht so fein, wenn du jetzt anguckst. Ja, danach kommt einfach, ist ein bisschen was. Anthony Bennett, da wussten wir, dass es ein wilder Pick ist mit Victor Oladipo. Das war einfach super schwacher Draft. 13, Und sonst kommt nicht mehr viel. Ja. Und Greg Oden hatte immerhin Kevin Durant an seiner Seite. Also ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass der enttäuschendste Draft 1-1 und 2 ist aller Zeiten.
Ja, Andrew Wiggins, Jabari Parker ist das Einzige, was ich noch in der Nähe sehen würde. Weil Andrew Wiggins schon auch so eine Maple Jordan, das Übertalent, da war ja damals die Nummer 1, 2, wenn ich mich richtig erinnere, immer Joel Embiid und Andrew Wiggins und Jabari Parker kam dann spät und am Ende war es dann doch ein Contest.
Ist knapper, als man denkt.
Ja,
okay, genau. Erwartung und was du wirklich bekommst. Du bekommst einen Rollenspieler und einer ist einfach sofort kaputt und verletzt. Nach zwei Bomben im ersten Jahren bei Jabari Parker.
Genau.
Und du kannst jetzt zumindest mal sagen, du hattest mit Ja Morant, ich meine, das ist natürlich auch lange nicht vorbei, die Karriere, und du hast zum Anfang zumindest auch mal schon so ein bisschen Playoff-Performances und Game-Winner und all diese Excitement und so gehabt.
Ja, eine Playoff-Serie hat Ja Morant gewonnen bisher. Das vergisst man. Zion Williamson hat noch kein einziges Playoff-Spiel bestritten und Ja Morant hat eine Playoff-Serie gewonnen. Auch weil
Zion Williamson ist jetzt einfach wieder verletzt und sie sind 1-7.
Ja, und sie haben das erste Spiel ohne ihn gewonnen.
Es ist einfach so, das tut einfach so unglaublich weh.
Ja.
Ich weiß nicht, was extrem weh
tut. Wir hatten ja.
Wenn ich das Pelicans-Logo sehe, ich sehe nur das Logo irgendwo. In mir ist irgendwie so, das ist direkt konnotiert oder so verknüpft mit absoluter, so purester Enttäuschung. Und das ist, glaube ich,
wie gesagt. Hier ist noch ein kleines Nugget. Hier ist noch ein kleines Nugget für dich von den New Orleans Pelicans, weil ich ja am Wochenende die Ehre hatte, mich um sie zu kümmern. Mhm. Die New Orleans Pelicans haben vor dieser Saison ihren First-Round-Draft-Pick getradet nach Atlanta, um in der Draft nach oben zu gehen und Derrick Queen auszuwählen.
Ah, ja.
Diese Art von Move ist ja nur unter zwei Bedingungen sinnvoll. A, man denkt, der Spieler, den man da nimmt, ist der nächste Superstar, der von allen übersehen wird.
Oder man glaubt, man ist gut.
Oh, B, wir gewinnen dieses Jahr den Titel und wir brauchen diesen Spieler, den wir da ziehen, als Rollenspieler für diese Saison. Derrick Queen hat bei der 30-Punkte-Niederlage gegen OKC bis 5 Minuten vor Schluss, Garbage Time, keine Einsatzzeit bekommen. Das Team ist 1-7, die schlechteste Bilanz im Westen, und man hat den eigenen Draftpick nicht.
Okay, darauf, so können wir es doch enden, oder? So können wir es doch enden. So schicken die Leute, die Pelicans, New Orleans Pelicans-Fans unter unseren Hörern. Aha. Genießt den Tag. Ich weiß auch nicht. Geht ein Eis essen oder macht irgendwas Geiles. Es ist nicht euer Jahr. Es ist nicht eure Dekade. Ja. Es ist nicht,
euer Jahrtausend. Nee. Gerade eben vorhin gelesen, dass bei Plänen, falls eine Franchise nach Seattle verlagert werden soll, jetzt die beiden Frontrunner wohl sind, Memphis und New Orleans. Also vielleicht kann man sich ja zumindest auf eine Veränderung freuen in der Zukunft.
Okay. Alles klar. Das ist es doch.
Leute, das war Abteilung Europameister mit einem wilden Flug durch alle Themen in dieser Woche. Nächste Woche dann wieder mit Benny Zander, da wird's geordnet. Da wird's wieder richtig. Bis dahin, die Euroleague natürlich bei Magenta Sport mit Bayern gegen Paris am Donnerstag unbedingt dabei sein. Und dann hören wir uns eh schon bald wieder. Danke fürs Zuhören, bis dann.
Oh, okay, eine Sache. Egal.